können und damit Geld zu verdienen. Danke, dass ich bei euch üben darf. Danke für das Vertrauen. Wer von euch hat Geschwister? Zeigt mal auf, wer von euch Geschwister hat. Das sind fast alle. Wer von euch hat denn wer von euch hat zwei oder mehr Kinder? Also wer hat Geschwister bei sich zu Hause rumlaufen oder auch nicht mehr bei sich zu Hause rumlaufen? Kinder. Wer von euch jetzt gerade aufgezeigt hat, der kann sicherlich König David zustimmen. Und ich kann das auch. Ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Ich bin so das Sandwich-Kind, wie man so schön sagt. König David hat einen Psalm geschrieben. Er hat mehrere Psalmen geschrieben, aber er hat einen sehr kurzen Psalm geschrieben, nämlich den Psalm 133. Und wir als Geschwisterkinder oder als Menschen, die Kinder haben, können ihm sicherlich zustimmen, wenn Psalm 133 sagt, siehe, wie gut und wie wunderbar ist es, wenn Geschwister einig beieinander wohnen. Wie großartig ist es, wenn Geschwister miteinander spielen, ohne sich zu streiten? Welchem Elternteil geht nicht das Herz auf, wenn es durch den Türspalt zum Kinderzimmer blickt und sieht, wie die Kleinen gemeinsam die Playmobil-Ritterburg aufbauen? Was können Geschwister nicht alles schaffen, wenn sie im selben Team spielen? Kann das Haus grundsaniert werden oder der Umzug gestemmt, die Waschmaschine ab in den dritten Stock? Weltberühmte Bands sind aus Geschwistern entstanden, Oasis oder die Jonas Brothers. Und wie schmerzlich vermisst mancher den familiären Zusammenhalt, wenn geschwisterliche Beziehungen stattdessen von Zorn, von sich gegenseitig anschweigen und von Zerbruch geprägt ist. Einigkeit, das sagt uns Psalm 133 in Vers 1, ist ein großer, großer Segen. Sie verleiht Beständigkeit, sie verleiht Zuverlässigkeit. Und nicht nur für uns selbst, sondern auch für Dritte. Meine Klassenkameraden haben mir früher öfter mal den Tipp gegeben, wenn deine Mutter dir nicht erlaubt, unter der Woche bei mir zu übernachten, dann frag doch einfach deinen Papa. Das konnte ich total vergessen, das hat nie geklappt. Dinge, die mir meine Mutter nicht erlauben würde, zu denen würde mein Vater nicht Ja sagen. Das hat nie funktioniert. Das war in der Situation selber natürlich blöd, aber heute darf ich begreifen, was mir das für eine Sicherheit gegeben hat. Meine Eltern sprechen miteinander. Meine Eltern haben eine gemeinsame Vorstellung davon, wie sie mich erziehen wollen. Meine Eltern spielen im selben Team. Einigkeit, ein großer, großer Segen. Einigkeit, ein großer Segen für dieses Land. In einem Monat feiern wir 30 Jahre deutsche Einheit. Ich selber bin in einem vereinten Deutschland groß geworden. Ich kenne das nicht anders. Was für ein großer Segen, frei seine Meinung äußern zu dürfen, Verwandte im ganzen Bundesgebiet einfach besuchen zu können. Einigkeit, danach sollen wir alle streben, brüderlich mit Herz und Hand, sagt sogar unsere deutsche Nationalhymne. Einigkeit ist ein großer Segen. Und dennoch leben wir Christen in einer großen Uneinigkeit. Die Liste der christlichen Konfessionen, Kirchen und Denominationen ist unfassbar lang. Ich habe sie selber versucht zu zählen, aber ich bin relativ schnell ausgestiegen bei dem Anblick der Liste. Ich habe die Zahl selber nicht überprüft. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass es sich dabei um 7000 unterschiedliche Konfessionen weltweit handelt. 7000 unterschiedliche christliche Konfessionen, Kirchen und Denominationen weltweit. 7000, eine gigantische Zahl. Die Geschichte der Kirche ist Menschengeschichte. Jesus hat uns dieses Projekt, sein Projekt Kirche, in die Hand gegeben. Kirchengeschichte ist Menschengeschichte. Und Menschengeschichte ist die Geschichte, an deren Anfang die Bibel einen Streit setzt, den Streit zwischen zwei Brüdern, Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, weil Gott Abels Opfer besser zu gefallen schien als das von Kain. Und auch am Anfang der Kirchengeschichte steht ein Streit. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Die Jüdinnen und Juden, die sich zu Christus bekannt haben, haben von den Nichtjüdinnen und Juden, die sich zu Christus bekannt haben, verlangt, die jüdischen Gesetze einzuhalten, sich beschneiden zu lassen, die Speisegebote zu halten, Feiertage zu halten. Dieser Streit, diese Uneinigkeit, die scheint uns Menschen irgendwie im Blut zu liegen. Das steckt irgendwie in uns. Recht zu haben fühlt sich gut an. In unserer Gesellschaft ist Durchsetzungsvermögen eine Qualität und die sprichwörtliche Konkurrenz belebt das Geschäft. Das steckt in uns. Und dann gibt es all diese Begriffe, evangelisch, darunter reformiert, lutherisch, uniert, katholisch, orthodox, baptistisch, methodistisch und trotzdem eine Kirche, ein Leib Christi, wie Paulus sagt. Klar, Menschen unterscheiden sich voneinander. Und so sehr Menschen sich voneinander unterscheiden, so sehr unterscheiden sich sicherlich auch ihre Gottesbilder voneinander und ihre spirituellen Zugänge. Vielleicht sogar die Art und Weise, wie sich Gott ihnen offenbart. Und diesem Umstand tragen all diese Konfessionen sicherlich auch ein Stück weit Rechnung. Aber letztlich sind sie doch, bilden sie doch diese große Uneinigkeit ab, in der wir als Christen und Christinnen leben und unsere Kirchen gestalten. Dabei eint uns doch genau das, was auch Geschwister einen sollte. Dieselben Eltern, dieselbe Liebe, die uns erzieht und Geborgenheit schenkt. So sollte es sein. Und das müssen auch nicht ausschließlich die leiblichen Eltern sein. Als Christen dürfen wir Gott Vater nennen. So wie unsere Eltern das für uns sein wollen, möchte er Bezugspunkt und Ansprechpartner in allen unseren Lebenssituationen und in allen unseren Umständen sein. Jesus hat das durch seinen Tod am Kreuz möglich gemacht, indem er alles weggenommen hat, was zwischen uns und Gott steht. Und das ist nicht mein Vorrecht als Protestant. Und das ist kein Privileg, das nur unseren katholischen Geschwistern zukommt. Diese Liebe Gottes gilt allen, weil Gott nicht katholisch oder evangelisch ist. Und so bin ich herausgefordert, jeden und jede einen Bruder oder eine Schwester zu nennen, die zu Gott Vater sagt. Weil uns Gottes Liebe zu uns, seinen Kindern, eint. Und das Zweite, wir stehen als Christen alle auf demselben Fundament, so wie Geschwister auf demselben Fundament stehen. Gott hat uns allen Jesus Christus zur Rettung und Erlösung gesandt. Gott hat uns allen den Heiligen Geist zum Trost und zur Führung gegeben. Gott hat uns allen sein Wort in Form der Bibel gegeben, damit wir darin lesen und daraus lernen. So wie Geschwister, die dieselben Werte von ihren Eltern vermittelt bekommen haben. Dieselben Gewohnheiten, dieselben Traditionen, dieselbe Art auf die Welt zu schauen. Was Geschwister dann letzten Endes damit machen, das mag sich voneinander unterscheiden, das Fundament bleibt gleich. Und der Gott, von dem wir auf so unterschiedliche Weise reden, den wir auf unterschiedliche Weise anbeten, ist ein und derselbe. Und die Bibel, die wir unterschiedlich auslegen, die wir unterschiedlich interpretieren, ist ein und dasselbe Wort Gottes. So wie Geschwister, die dieselbe Person Mama und dieselbe Person Papa nennen, so wie Geschwister, die dieselbe Prägung, dieselben Werte, dieselbe Erziehung, dieselbe Liebe und Wärme genossen haben. Geschwister können sich streiten, solange sie wollen. Irgendwann, und da spreche ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, fühlen sie sich zurückgeworfen auf das, was sie verbindet. Ihren Bezugspunkt, ihre Prägung, ihre Liebe zu ihren Eltern und die Liebe ihrer Eltern zu ihnen. Gott ist derjenige, der uns eint, der uns Christen und Christinnen miteinander eint. Aber dabei dürfen wir entspannt sein. Wir müssen nicht mit unserer Meinung hinterm Berg halten, um diese Einheit zu bewahren. Denn Einigkeit schließt die Auseinandersetzung nicht aus. Vielmehr hat der Wille zur Einigkeit eine immense Bedeutung auf den Ausgang für die Auseinandersetzung. Ob ich mich weiterhin mit der Person, mit der ich mich streite, verbunden fühlen möchte, hat eine große, große Bedeutung, wie ich mich mit dieser Person streite oder diskutiere. Wir sehen das in unseren eigenen Beziehungen. Wenn meine Frau und ich durch Bochum laufen, dann kommen wir immer mal wieder an einem Laden vorbei, der heißt der Highlander. Im Highlander gibt es Fantasy-Brettspiele. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich das ein bisschen mag. Und ich entsprechend oft der Meinung bin, wenn wir daran vorbeilaufen, dass ich da jetzt reingehen müsste, um was zu kaufen. Meine Frau ist da hin und wieder anderer Meinung. Das kommt vor. Der Grund, weshalb wir darüber sprechen können, ohne dass die Existenz unserer Beziehung dabei angegriffen wird, ist, dass uns unsere Verbundenheit und unsere Liebe und unsere Einigkeit wichtiger ist als ein Brettspiel. Das ist schon der ganze Trick. Unserer Liebe, unserer Verbundenheit eine höhere Priorität zu geben als der Streitpunkt, als das, worüber ich diskutiere, als das, worüber ich unterschiedlicher Meinung bin. Und Gott selbst ist für diese Verbundenheit, diese Einigkeit das große Beispiel. Wir glauben an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Existenzen, ganz und gar eins. Ganz und gar eins. In gegenseitiger Liebe, in gegenseitiger Ehrerbietung und Wertschätzung. Und dann lesen wir von Jesus, der im Garten Gethsemane seinen Vater im Himmel auf Knien und unter Tränen anfleht: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ich will nicht am Kreuz sterben. Er setzt sich mit dem Vater auseinander. Und doch folgt gleich der Wille zur Einigung, weil seine Liebe zum Vater und die Liebe zu uns Menschen, die wir durch seinen Tod gerettet werden sollen, viel größer ist, eine höhere Priorität besetzt als die Angst vor seinem eigenen Leiden. Und er sagt: Dein Wille geschehe, nicht meine. Diese Worte würde meine Frau sicherlich auch gerne öfter von mir hören. Wir als Menschen sind jedoch herausgefordert, uns gegenseitig zu überzeugen oder uns gegenseitig zu vertrauen oder Kompromisse zu schließen. Wenn wir das aber alles mit dem Willen zur Einheit tun, dann geben wir unseren Beziehungen und unseren Gemeinschaften eine echte Chance zu wachsen, statt uns immer wieder aufzuteilen und bei Null anzufangen. Das gilt auch für unsere Kirchen, auch für unseren Umgang mit Andersdenkenden und Andersgläubigen. Einigkeit schließt die Auseinandersetzung nicht aus, sondern sie schafft vielmehr einen sicheren Rahmen. Psalm 133 hat noch mehr über Geschwisterlichkeit zu sagen. Geschwisterlichkeit ist wie das köstliche Salböl auf dem Kopf, das herabfließt in den Bart Aarons, herab auf den Halssaum seiner Kleider. Ein mächtiges Bild, ein gewaltiges Bild, vielleicht auch ein bisschen ein befremdliches Bild. Geschwisterlichkeit, Einigkeit, tiefe Verbundenheit, darauf liegt ein ganz besonderer Segen. Aber nicht nur das. Ich glaube, was uns der Vers in Bezug auf Kirche sagen möchte, ist, diese Einigkeit heiligt die Kirche. Das Alte Testament erzählt von einigen besonderen Personen, die mit einem kostbaren Öl gesalbt worden sind, um sie besonders zu segnen und für ihren Dienst zu rüsten. Einer von ihnen ist zum Beispiel David, der Autor dieses Psalms. Er wurde zum König gesalbt. Oder eben der Aaron, von dem uns dieser Vers berichtet. Er wurde zum ersten Hohepriester des Volkes Israel gesalbt. Heute ist manchem diese Praxis vielleicht ein wenig fremd, was da eigentlich passieren soll und was das bringen soll, dieses Salben. Ich habe dafür ein Beispiel mitgebracht und ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne nochmal im Worship Night Café gleich darauf ansprechen. Ich muss ein bisschen ausführen. Ich liebe Mayonnaise. Ich liebe Mayo. Meiner Meinung nach hätte nach Mayonnaise keine andere Soße erfunden werden müssen. Du nimmst Mayo und packst es irgendwo drauf, das schmeckt. Es ist grandios, ich liebe das. Wenn ich also Pommes esse, gehört da ein ordentlicher Schwung Mayo drauf. Wenn keine Mayo da ist und ich nicht die Möglichkeit habe, welche zu kaufen, dann gibt's auch keine Pommes. Da kann der Hunger noch so groß sein. Die Mayo macht für mich Pommes erst zu dem, was es ist, nämlich ein leckeres Essen. Ohne Mayo erfüllen Pommes meiner Meinung nach nicht ihren Zweck, nämlich gut zu schmecken und satt zu machen. Genauso ist das mit dem Salböl und Aaron. Dieses Salböl, das auf seinem Kopf, von seinem Kopf herabfließt, in seinen Bart und von dort sogar noch in seinen Mantel, das bringt diesen besonderen Segen Gottes zum Ausdruck, der auf ihm liegt und ohne den er seine Aufgabe als Priester nicht nachkommen könnte. Alle Priester nach ihm, da gehörte es zur Initiation, dass sie gesalbt werden würden. Und alle Könige mussten gesalbt werden. Es war ein Autoritätssiegel, sonst konnten sie ihren Job nicht ausführen. Und wie das Salböl Aaron heiligt und segnet die Mayo, die Pommes, aber heiligt und segnet die Einigkeit, die Kirche Jesu Christi. Einigkeit rüstet die Kirche Jesu Christi für ihren Dienst. Ohne Einigkeit kann sie ihren Dienst nicht richtig ausführen. Vielleicht kennen wir andere Gemeinden, die im Streit miteinander liegen, die sich nur um sich selbst drehen. Wie können sie ihren Dienst ausführen in Uneinigkeit? Im Dienst der Welt die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden und Gott und die Menschen lieben. Das ist ein weiterer Grund, Einigkeit zu suchen. Einigkeit heiligt die Kirche und rüstet sie aus für ihren Dienst. Denn, und so schließt der dritte Vers im Psalm 133, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zion, so ist Einigkeit. Denn dorthin hat der Herr Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Dieser Vers verspricht, Einigkeit macht die Kirche fruchtbar, wie Tau das trockene Land. Wie letztlich diese Fruchtbarkeit in einer Kirche aussehen kann, das mag sich unterscheiden. Vielleicht schlägt sich diese Fruchtbarkeit nieder in den Mitgliederzahlen, vielleicht in den finanziellen Möglichkeiten einer Gemeinde. Vielleicht schlägt sie sich nieder an einem bunten Programm, an Aktivitäten und Angeboten. Vielleicht stellt sich diese Fruchtbarkeit der Einigkeit dar durch zahlreiche diakonische Dienste, die eine Gemeinde anbietet. Klar ist aber, wir Menschen sind aufeinander angewiesen in unserem Dienst. Und erst in dieser gegenseitigen Ergänzung, in unseren Fähigkeiten und in unseren Ansichten, erst diese Ergänzung schafft Gelingen. Und dieser Ergänzung geht immer der Wille zur Einigkeit voraus. Und in dieser Gemeinde hier, in der Versöhnungskirchengemeinde, durfte ich ganz, ganz stark von dieser Einigkeit profitieren. Anbetungsgottesdienst kann neben Sonntagsmorgensgottesdienst stehen und gemeinsam an das gottesdienstliche Programm einer Gemeinde darstellen. Die Mitarbeiter aus der Jugendarbeit kommen aus unterschiedlichsten frommen Hintergründen, haben die Möglichkeit, eine unglaublich facettenreiche Frömmigkeit zu lehren und vorzuleben. Ein riesiger Segen für die Jugendlichen dieser Stadt und darüber hinaus. Und in der Arbeit des Sozialzentrums des Lichtblick werden sogar die Grenzen von Religionen überwunden. Ich sehe in euch, in dieser Gemeinde, ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Einigkeit die Arbeit einer Gemeinde segnet und fruchtbar macht. Psalm 133 will uns die Einigkeit als Geschwister schmackhaft machen. Unser Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei und doch eins. Gott selbst ist Einigkeit. Und so liegt auf Einigkeit ein besonderer Segen. Berufen wir uns als Christen auf ihn als unseren Vater, sind wir alle in ihm Geschwister. Über konfessionelle Grenzen hinaus. Der Wille zur Einigkeit schafft einen sicheren Rahmen für offene Diskussionen, für Auseinandersetzung und auch für Streit. Es gilt für Beziehungen, es gilt für Familie, für Gesellschaft, Kirchengemeinden und Kirchen. Erst diese Einigkeit kann eine Kirche zu dem befähigen, wozu sie da ist, der Welt das Evangelium von Jesus Christus verkünden und Gott und die Menschen lieben. Und Einigkeit schenkt Beziehungen, Gemeinschaften und Kirchen Fruchtbarkeit und Leben. Lasst uns also als Menschen und als Kirchengemeinde über konfessionelle Grenzen hinaus, über unterschiedliche Spiritualitäten hinaus, über unterschiedliche Meinungen und Frömmigkeitsstile hinaus diese Einigkeit suchen. Lasst sie uns untereinander suchen und lasst sie uns mit denen suchen, die an unsere Türen klopfen. Denn siehe, wie gut und wunderbar ist es, wenn Geschwister einig beieinander wohnen. Amen.